Ja, Daniel, also für diejenigen von uns, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, ist dieser Name natürlich bekannt. Jetzt wäre die Frage, wenn du den Namen Daniel hörst, was fällt dir denn da am ehesten zu ein? Vermutlich wird das auch etwas unterschiedlich sein, aber ich vermute fast, gerade wenn du als Kind die Geschichten von Daniel gehört hast, das, was wahrscheinlich am beeindruckendsten ist, das ist dann Daniel in der Löwengrube. Also das heißt da, wenn man sich das nur vorstellt, schon als Kind wird einem da wahrscheinlich unheimlich, also Löwen, diese großen Raubkatzen und ja, die machen kurzen Prozess, besonders wenn sie hungrig sind und dann ist da nicht nur ein Löwe, sondern mehrere und du kannst weder auf einen Baum steigen, noch dich irgendwo verstecken und dann kommen die da und wieder alle erwarten, überlebt der Daniel die ganze Nacht, wo er da eingesperrt ist. Ganz beeindruckende Geschichte. Das ist ja eher so gegen Ende des Lebens von Daniel. Der hatte ein langes Leben und die Bibel berichtet ja auch viel davon, denn das beginnt ja mit dem Kapitel, was wir gerade alle gehört haben, da ist Daniel ein junger Mann, also wir würden heute sagen so ein Jugendlicher oder so ein Teenie, der kommt dann da in die Fremde und dann endet das Buch Daniel damit und dann ist er schon ziemlich alt, also da ist eine große Spannbreite dazwischen. Wenn wir uns mit dem Daniel auseinandersetzen, müssen wir, glaube ich, ein Stück weit auch begreifen, dass er in gewisser Weise ja ganz anders ist als du und ich. Also das fällt ja auf mehreren Ebenen ein. Also eine Ebene ist, ja klar, der hat nicht heute gelebt, sondern vor etwa 2600 Jahren. Also das heißt etwa so 600 vor Christus, da war er junger Mann und da ist er dann nach Babylon gekommen. Und dann entsprechend einige Jahrzehnte später ist er dort ja auch verstorben. Also das heißt, andere Zeit, auch ziemlich anderes Land. Also das heißt, die Vegetation ist da anders. Mancher aus der Umgebung von Siegen würde vielleicht sagen, auch so ein bisschen da von Babylon könnte hier auch herkommen, oder? Also nicht in Babylon, da gibt es seltener Regen. Da ist es deutlich wärmer. Ja gut, manche in Babylon, die würden sagen, ja gut, wir tauschen auch gerne ein bisschen Regen aus Siegen und dafür ein bisschen Sonnenschein von uns. Wir haben zu viel davon und ihr habt zu viel vielleicht von davon. Also die Vegetation ist anders, die Kultur ist auch eine vollkommen andere. Also damals hatte man halt große Göttertempel in den Städten und das haben die Leute dort angebetet. Das lief ganz anders. Daniel war auch Jude. Ich vermute, die wenigsten von euch heute Morgen sind jetzt Juden, sondern ja, kommen von einem anderen Hintergrund, also sowohl so von der von der Bevölkerung her, vom Volk her, als auch eben vom Glauben. Das war auch anders. Ich vermute auch, dass die meisten von euch nicht aus, wie das da steht, von königlichem Samen sind. Da sagt ja der Nebukadnezar, die sollen aus königlichem Geschlecht sein. Also wenn ich jetzt fragen würde, also wer hat unter seinen Vorfahren, wer ist der Sohn eines Königs? Ja gut, wenn ihr fromm seid, seid ihr alle, ja, nicht, Königskinder, weil Gott ist unser, das ist ja nicht gemeint. Also irdisch ist ja gemeint, hier auf der Erde. Also bist du irgendwo Nachkomme von, was weiß ich hier, Karl dem Großen oder Friedrich dem Großen oder so etwas? Ja, die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann über 10 Ecken, nicht, dass man das nicht mehr so genau merkt. Aber der war so direkt aus einer richtig vornehmen Familie in Israel. Oder ich vermute, es gibt auch wenige von euch, die je in ihrem Leben solch eine Karriere hinlegen werden wie der Daniel, weil Gott ja eingegriffen hat. Immerhin Minister, da steht dann zeitweilig in der Bibel, der zweite Mann im Staat, also so richtig der allerwichtigste Minister nach dem König, in dem damals wichtigsten Reich der Welt. Also das wäre jetzt nicht mal, wenn du Minister in Deutschland bist, also ohne uns irgendwie niedermachen zu wollen, aber wahrscheinlich weltweit, außer vielleicht innerhalb Deutschlands, denken die Leute, Deutschland ist jetzt das wichtigste Land in der Welt. Nicht? Also wenn man die Leute fragen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, die Chinesen oder die Amerikaner oder die Russen oder was weiß ich. Aber Deutschland käme wahrscheinlich nicht ganz an erster Stelle. Jetzt bist du in so einem richtig wichtigen Land und da bist du der zweite Mann im Staat. Du hast richtig zu bestimmen. Du hast Macht, Einfluss dabei. Das ist wahrscheinlich von vielen von uns auch nicht. Also hier sind einige Dinge, wo wir merken, da ist Daniel schon ganz anders als wir. Wir dürfen auch nicht vergessen, gerade am Anfang seiner Karriere, nämlich das, was wir in Kapitel 1 lesen, da ist Daniel ja auch eigentlich Sklave. Also der Begriff wird nicht ganz genau erwähnt, aber eigentlich ist es das genau. Denn der muss seine Heimat verlassen und wird gar nicht gefragt, willst du da hinkommen, sondern zack, einkassiert und dann. Und jetzt wird auch nicht gesagt, freie Berufswahl, nee, der König bestimmt. Hier ist nicht mal, welchen Namen du hast, wird festgelegt, sondern der König sagt, du kriegst jetzt den Namen, neuen Namen. Da wird nicht mal, hast du frei, was du essen darfst, musst du noch bitten, darf ich das essen oder nicht. Ja, du bist Sklave. Das heißt, wo du wohnst, darfst du nicht bestimmen, wie du heißt, darfst du nicht bestimmen, was du isst, darfst du nicht bestimmen, was du machst, darfst du nicht bestimmen. Das heißt, hier ganz am Anfang ist Daniel Sklave. Nachher ist er dann hoher Politiker. Erstmal ist er Sklave. Ich vermute, das ist bei den meisten von euch auch nicht der Fall. Also bei euch ist vermutlich relativ frei, was ihr heute Mittag esst oder wo ihr euren Wohnort sucht. Und die meisten haben wahrscheinlich die Berufswahl auch schon erledigt, aber die habt ihr mit entschieden. Ist wahrscheinlich weniger gekommen. Also vielleicht sagt mancher Mann jetzt, ja, ich würde ja ganz gerne was anderes essen, aber meine Frau bestimmt, was wir essen. Ja gut, das gibt's dann schon, aber ich glaube, deshalb bist du nicht Sklave deiner Frau, sondern nicht, das ist einfach so meistens aufgeteilt, nicht der eine ist für das zuständig, der andere für das und irgendwie einigt man sich da. Das war bei Daniel eben nicht der Fall, also ganz andere Lebenssituation. Und doch ist es so, dass das ja bewusst in der Bibel steht, die Geschichte von Daniel, weil wir uns mit Daniel ein Stück weit identifizieren können. Aber wir sollten dabei nie vergessen, das ist nur ein Stück weit. In gewisser Weise ist der Daniel uns fremd von der Zeit, Kultur, von seinem Auftrag, seiner Position. Da sind wir nicht genauso wie er. In bestimmter Hinsicht merken wir aber vielleicht auf etwas niedrigerer Ebene, in einem etwas anderen Kontext, haben wir ähnliche Lebenssituationen, wie das beim Daniel auch ist. Und ein großer Teil des Buches Daniel beschäftigt sich dann ja mit seinem Leben und eigentlich immer wieder mit dieser Herausforderung, wie weit bist du bereit, Daniel, dich der Gesellschaft des babylonischen Reiches zu unterwerfen? Also er und seine Freunde, nicht? Da gibt's dann ja auch die Geschichte des riesengroßen Standbildes, vor dem dann ja Daniel, der hat sich irgendwie drücken können, dahin gehen zu müssen, aber die Freunde Daniels, die müssen dann dahin gehen und sind dann die einzigen vor einer riesigen Menge, die dann nicht niederfallen, um das Standbild des König Nebukadnezar anzubeten. Und das ist dann ja wieder so, also wie weit bist du bereit mitzugehen, wenn man Druck ausübt auf dich? Und aber Daniel hat das eben da in dem ersten Kapitel, was wir gleich noch besprechen werden, er hat das dann später auch immer wieder, wo er dann dem Belsazar deutlich sagt, also das hier, nicht diese getünchte Wand und dann an der Sand, das geht so nicht, was du da machst mit den Gefäßen aus dem Tempel in Jerusalem. Oder wo dann eben dieser Auftrag bei den Meder und Persern kommt, ihr sollt keinen anderen bitten als nur den König, und Daniel bittet trotzdem zu Gott und dann dafür kommt er ja in die Löwengrube. Da merken wir wieder so eine Herausforderung, wo er richtig viel zu verlieren hat, nämlich sein Leben und sein Ansehen, alles andere. Also da merken wir, das ist so das Durchgehende, und daneben kommen dann ja so ganz besondere Prophezeiungen, die Daniel bekommen hat, die dann über die weitere Weltgeschichte gehen, die auch spannend sind, weil wir da Details dafür sehen, dass Gott einen Heilsplan hat mit der Weltgeschichte, nicht nur mit einzelnen Christen, sondern eben mit der ganzen Geschichte der Welt. Ja, ich möchte mit euch etwas hineingehen in dieses Kapitel 1 und dann ein bisschen weitergehen, wie war das dann im weiteren Leben von Daniel gewesen, wobei ich glaube, dass schon im Kapitel 1 eine ganze Menge drin steckt, was uns in besonderer Weise herausfordert. Also das erste Herausfordernde finde ich ja schon, also wir sind jetzt ungefähr 600 vor Christus in Israel. Und die gloriose Zeit von König David und von Salomo liegt schon Jahrhunderte zurück. Man erinnerte sich noch daran, weil der Tempel ist ja noch gebaut, und da wusste man zur Zeit von David und von Salomo war die größte Ausdehnung des Reiches. Das war riesengroß, riesiger Einfluss. Das ist alles zurückgegangen. In der Zwischenzeit ist sogar das Volk Israel innerlich zerstritten und aufgespalten in das Nordreich mit 10 Stämmen, das Südreich mit 2 Stämmen, und schon fast 100 Jahre vorher ist das Nordreich zerstört worden durch die Assyrer. Denn die Assyrer waren die große Macht in dem Nahen Osten, bevor die Babylonier aufgetreten waren. Die Babylonier haben die Assyrer besiegt, ihre Hauptstadt Ninive zerstört und haben sich dann an die Stelle der Assyrer gestellt. Aber die Assyrer waren es, die das Nordreich erobert haben, die alle Juden dann oder die großen Teil weggeführt haben, die sie versucht haben, in das eigene Bevölkerung zu integrieren und dann auch fremde Völker angesiedelt haben im Nordreich. Und jetzt hatten die übrig gebliebenen Juden schon immer vor Augen, so kann es gehen. Das hat Gott zugelassen. Wir lesen in der Bibel sogar, es war eine Strafe für das Nordreich, was sich gegen Gott gestellt hat, Abgötterei zugelassen hat. Und jetzt sehen wir, knapp 100 Jahre später passiert was ganz Ähnliches auch in dem Südreich, was wir unter dem Namen Juda kennen. Da ist der König Joachim, nicht gerade Herrscher, und der denkt sich noch, ach, irgendwie werde ich mich durchsetzen können und durchmogeln können. Und dann gibt es eine große Schlacht bei Karkemisch, und die führt dann dazu, dass das Südreich mit verliert und dass dann Nebukadnezar Jerusalem erobert, belagert, und dann müssen sie Tribut zahlen. Und in diesem ganzen Rahmen werden dann ganz viele Juden aus dem Südreich deportiert nach Babylon, also in den heutigen Irak, denn Babylon ist ja etwa an der Stelle, wo heute Bagdad liegt. verlegt. Und da werden sie hin deportiert. Und dann kommen gerade auch einige, und das ist ja hier beschrieben, aus der Oberschicht, die zu den Regierenden gehören, aus den Familien der Regierenden gehören, die werden dann als Sklaven an den Königshof von Nebukadnezar gebracht. Und das wird in der Bibel deklariert als, das ist Strafe Gottes. Also Gott hat diese babylonische Gefangenschaft, die wir darüber reden, zugelassen, weil auch das Südreich hat sich gegen ihn gestellt, hat nicht mehr treu ihn angebetet und da hat Gott lange zugeschaut und irgendwann sagt er so, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es auch Strafe. Und bei Gott ist ja häufig, dass er Geduld hat. Auch mit dem Südreich hat er Geduld gehabt. Wir sehen, auch mit dem Nebukadnezar hat er Geduld gehabt, obwohl das ja auch ein gottloser Kerl war. Und dann irgendwann sagt Gott aber auch, jetzt ist Schluss. Also beim Nebukadnezar war das dann ja so, da sagt er, jetzt ist Schluss, jetzt bist du mal wie ein Tier und jetzt frisst du das Gras auf der Weide. Das war dann auch so. Der große König ist plötzlich wie von Sinnen. Die Leute denken, alles ist verrückt geworden und kriecht nur noch auf dem Boden herum. Und das ist dann auch wieder Strafe Gottes für Nebukadnezar, für seine bösen Taten. Aber hier wird jetzt Volk Israel bestraft. Und das, was ich hier ja ganz besonders herausfordernd empfinde, ist also einerseits, dass wir deutlich vor Augen haben, Gott ist nicht nur einer, der immer das Auge zudrückt, sondern Gott ist auch einer, der Konsequenzen spüren lässt, der Strafe ausspricht. Also das ist etwas, was wahrscheinlich keiner von uns gerne hört. Ich jedenfalls nicht. Und bei manchen Theologen findet ihr sogar, die haben das alles aus der Bibel rausgestrichen. Die Bibel ist dann schon mal so auf die Hälfte reduziert, weil die andere Hälfte redet ja davon, dass dann auch Gott mal negative Sachen spricht. Ich war dann vor einer Zeit lang in einer Gemeinde, die sehr viel Zulauf hat bei uns in der Gegend. Und ich fand, das war ein bisschen einseitig. Ich frage hinter einen der Gemeindeleiter, ja, wieso jetzt nicht von Sünde gesprochen wird. Und er sagt, Michael, bei uns reden wir nicht von Sünde. Sünde ist negativ. Wir reden nur vom Positiven. Das kannst du machen. Also als Gemeinde würde ich dir empfehlen, dann hast du gleich viel mehr Zulauf. Wer will schon gerne hören, dein Leben läuft was falsch, Sünde. Ne? Sondern Gott segnet alles. Gott liebt dich immer, egal was du tust und so. Und nur dann merken wir, das ist eben nicht so. Und bei Daniel merken wir das. Da sagt Gott nämlich, nee, Israel, was ihr jetzt gemacht habt, das ist gar nicht in Ordnung. Und da sage ich nicht einfach Schwamm drüber und noch Segen und noch Reichtum und so, sondern da sage ich jetzt Strafe. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann haben wir diesen Gott. Und jetzt kann einer sagen, ja, diesen Gott will ich aber nicht. Ja gut, das hilft dir aber nicht. Weil es gibt ja nur einen Gott. Und wenn der Gott sagt Strafe, dann kannst du sagen, ja, ich ignoriere den. Ja, das bringt ihm auch nichts. Das wäre so ähnlich, als wenn du sagst, ich will gerne rauchen, aber ich will keinen Lungenkrebs haben. Also für mich gibt's keinen Lungenkrebs mit Rauchen. Ja, dem Rauch ist das egal. Nicht? Also wenn du rauchst, dann kannst du sagen, ja, nee, mir schadet der nicht. Ja, das interessiert den Rauch gar nicht, nicht, sondern der schadet. Oder auch bei der Polizei. Du kannst du sagen, ja, ich würde gerne eine Polizei haben, die keine Strafzettel mehr verteilt. Ja gut, ist manchmal nett. Nicht? Wäre das nett, gerade wenn du mal wieder zu schnell gefahren bist oder so oder falsch geparkt hast. Und aber egal, wie sehr du dir das wünschst, es wird nicht automatisch passieren. Sondern du musst mit der Polizei leben, die es gibt. Du wirst mit dem Rauch leben, den es gibt. Und du musst mit dem Gott leben, den es gibt. Und dieser Gott sagt in der Bibel ganz deutlich, wenn du immer wieder gegen ihn sprichst, immer wieder gegen ihn handelst, hat das Konsequenzen. Und in vielen Fällen nicht erst im Jenseits, sondern hier schon auf der Erde. Und das ist gar nicht, weil er es böse meint, sondern einfach, weil es notwendig ist. Denn wenn Gott keine Grenze setzt, dann nimmt das Böse Überhand in deinem eigenen Leben, wie in dem Leben deiner Leute in deiner Umgebung. Und deshalb greift Gott ein und sagt, stopp. Und das, was wir merken, ist, das macht er leider nicht nur, wenn du selbst etwas falsch gemacht hast. Da würde ich ja sagen, okay, ja, dann ist das halt so, nicht? Also ich habe was falsch gemacht, dann muss das wohl so sein. Sondern manchmal macht Gott das sogar nach dem Prinzip mitgefangen, mitgehangen. Denn genauso ist das ja bei Daniel. Wenn wir den Daniel-Anfall sehen, schon als Jugendlichen, als der wird er uns ja beschrieben. Also wir müssen hier einen haben, der ist noch unter 20, war ja bewusst vom König Nebukadnezar so gedacht, weil man den noch am stärksten prägen kann. Von dem kann man noch genauso, den kann man jetzt zu einem guten Babylonier erziehen. Das ist ja das Ziel der ganzen Angelegenheit. Und der soll dann sein Volk auch ein bisschen babylonisch erziehen. Also das, was da Nebukadnezar damals ja macht, das ist so eine Art Assimilation dieser Fremdbevölkerung, die er erobert hat. Jetzt will er die Oberschicht babylonisieren, damit dann auch die Bevölkerung ebenfalls diese babylonischen Ideen übernimmt. Also dass da keine große Opposition im Land entsteht. Und das hat er mit den anderen Ländern, die er erobert gemacht hat, genauso gemacht. Also das ist ja Ziel zu allen Zeiten von allen Regierungen, die jetzt fremde Länder erobern oder assimilieren wollen, dass man sagt, irgendwie die versuchen wir so ein bisschen in unser Land, in unsere Kultur zu integrieren. Passt manchmal besser oder schlechter, aber das ist genau dieselbe Idee, die er damals auch mit dem Daniel hat, wo der Daniel eben dann mit deportiert wird. Aber das, was wir dabei ja sehen, ist, der Daniel wird uns von Anfang an als Frommer vorgestellt, als einer, der Gott in besonderer Weise liebt und nachfolgt. Und jetzt könnten wir ja sagen, und trotzdem trifft ihn diese Strafe Gottes. Wieso denn? Und an manchen Stellen, merkt ihr, da leiden wir ja auch mit. Also meinetwegen, wenn jetzt wir merken, in Deutschland gibt es große Gottlosigkeit, dann könnten wir uns ja träumen, aha, also alle Gottlosen, denen geht es jetzt schlecht, nicht große Wirtschaftskrise, Krieg, was weiß ich. Aber dann werden wir merken, immer wieder in der Bibel und auch in der Realität, heißt es hier ja, du bist Teil jetzt dieser Bevölkerung, du wohnst damit, du leidest auch mit daran. Und da könnten wir manchmal sagen, ja, das ist irgendwie ungerecht. Und du wirst manchmal merken, da hast du in deinem Leben auch Leiden und dann kannst du nicht genau feststellen, das hängt jetzt mit der oder jener Sünde zusammen. Du betest vielleicht und dann kommt keine Sünde und trotzdem leidest du unter Krankheit, unter wirtschaftlichen Fehlentscheidungen oder politischen oder sonst irgendwie etwas. Und da wird uns anhand von Daniel deutlich, da sind wir nicht generell von befreit. Auch manche Christen wollen das gerne verkündigen. Du musst nur genügend gläubig sein und dann kann dir nichts passieren. Du wirst weder krank, noch arm, noch konnte sonst irgendwas. Und dann merken wir ja, wie ist das jetzt mit dem Daniel? Der war fromm und er wird schon als Jugendlicher von seinen Eltern entführt. Er wird als Sklave an einen Königshof in ein fremdes Land, deren Sprache er nicht versteht. Er bekommt einen anderen Namen, gar nichts mehr bestimmen können. Und manchmal merken wir, Gott mutet uns auch negative Dinge zu in unserem Leben. Er erklärt nicht einmal immer, warum. Und wir müssen manchmal einfach sagen, naja, Gott ist Gott, der entscheidet. Und das, was Daniel ja erlebt, ist nicht, dass Gott das einfach beendet, weil er genügend glaubt. Sondern was Daniel erlebt, und ich glaube, das müssen wir auch uns immer wieder und daran erinnern, ist, Gott lässt in solchen Situationen nicht alleine. Er lässt diese Situation zu, er führt manchmal sogar da hinein und die können für dich ganz unterschiedlich aussehen. Die können sein, du bist an einer Stelle am Arbeitsplatz, wo da gemobbt wird oder wo du Angst hast, deinen Platz zu verlieren. Du bist dann, dass er sich nicht ausgesucht hat. Und da merken wir auch, seine eigene Reaktion ist ja nicht einmal, also wir könnten uns ja überlegen, welche anderen Optionen wir hätten. Also mancher von euch, je nach Persönlichkeit, würde ja unterschiedlich reagieren. Vielleicht diejenigen, die sehr selbstbewusst und kämpferisch sind, die würden sagen, na, der Daniel, der müsste eine Untergrundarmee gründen. Und dann Untergrundarmee Free Israel, ne? Also Israel befreien. Oder vielleicht noch etwas schärfer, wir könnten jetzt sagen, der beteiligt sich an einem Attentat auf Nebukadnezar. Dann, wenn sie nach 3 Jahren vor den geführt werden, dann plötzlich zieht er seine Pistole und zack, schießt den Nebukadnezar über den Haufen und Israel ist frei. Ja gut, jetzt würden einige sagen, ja gut, es gab noch keine Pistolen, ja vollkommen zu Recht. Ja, meinetwegen, dann nimmt er einen vergifteten Dolch, nicht? Und dann zack. Aber das macht er auch nicht. Also das heißt, er sieht das, wo er ist, als von Gott geführt. Diesen Gewaltherrscher, diesen Götzendiener Nebukadnezar sieht er als von Gott eingesetzt und geführt und ist nicht bereit, gegen ihn einen Anschlag zu machen oder eine Oppositionspartei oder eine Untergrundarmee Babylonia. Und Daniel weiß ja, Gott hat am Ende die Sachen in der Hand. Ich muss gar keine Untergrundarmee machen. Wenn Gott will, dann kann er auch die heidnischen Kyros benutzen, um den Babyloniern einen aufs Haupt zu geben und zu sagen, jetzt ist Ende. Das heißt, ihr Vertrauen auf Gott ist so groß, dass er auch hier nicht irgendwelche menschlichen Pläne schmiedet, um die scheinbare oder echte Ungerechtigkeit, die Israel zu erleiden hat, zu beenden. Sondern er ist dort, er nimmt das auch an, er lernt den Stoff, den man lernen soll in den 3 Jahren königlicher Ausbildung in Babylon. Er erträgt es sogar, dass man ihm einen anderen Namen gibt. Und dann kommt ja diese Sache, die wir eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, nie ganz genau zuordnen können. Ja, was hat der Daniel jetzt überhaupt mit dieser Ernährung? Ist ja so an dem obersten Saal. Ja, also gut mit dem Namen, ja, geht jetzt halt nicht anders. Wir lernen, sehen nie, dass er jetzt auch die heidnischen Götter angebetet hat. Das scheint das nicht, aber er ist in dieser Umgebung mit dem anderen Namen, mit der anderen Kultur. Der hat jetzt keinen Tempel mehr, wo er beten kann. Er muss für sich alleine beten aus der Entfernung vom Tempel in Jerusalem. Aber bei dieser Ernährung, da setzt er irgendwie einen Akzent. Wobei wir auch aufpassen müssen, er sagt ja nicht, egal was passiert, ich mache Hungerstreik, ich esse das nicht. So, was er ja macht ist, interessanterweise, er sucht das Einverständnis dieses Oberaufsehers. Er versucht mit ihm zu verhandeln, statt ihn zu provozieren oder unter Druck zu setzen. Er sagt, ja probier es doch aus. Und er sagt dann, ja, also wenn ich das mache, ich kann ja meinen Kopf verlieren, was ja klar ist, weil der Nebukadnezar war nicht ein lieber, netter, demokratisch gewählter Bundespräsident, sondern das war einer, wenn du meinen Befehl nicht tust, Kopf ab, das war's. Also gab es keine große Diskussion, keine Menschenrechte oder sonst irgendwas, sondern Ende. Und das wusste der genauso. Und dann kommt das Fahren, ja, probier doch mal. Und dann merkt er das schon gar nicht und dann können wir das ja so regeln. Aber die Frage ist ja, ja warum wollte jetzt der Daniel eigentlich nur Gemüse und Wasser? Und je nachdem, diejenigen von euch als Vegetarier, die sagen, ja, ist ja klar, der war Vegetarier. ja, irgendwie kommt das da nicht so ganz deutlich durch und so. Und ich glaube auch nicht, dass es hier um gesundheitliche Aspekte geht. Nirgends in der ganzen Geschichte steht das. Und also das wohl eher nicht. Also der hatte nicht gedacht, naja, ist ja nicht, also Wein trinken und was weiß ich, Fleisch essen oder sowas, ja, das macht jetzt ungesund. Darum geht es in der Geschichte nicht. Manche Ausleger vermuten dann, dass es damit zu tun hat, dass viele der Speisen, die der König zu sich genommen hat, vorher den Göttern geopfert worden sind. Das ist ja auch im Neuen Testament, lesen wir das ja, mit dem Götzenopferfleisch. Also dass man dann eher, wenn man so ein Tier zack, getötet hat, hat man ein bisschen vom Blut und Fleisch genommen, für die Götzen geopfert und damit war das ganze Tier den Götzen geopfert und damit dachte man, jetzt sei es besonders heilig. Und dann hat man es gegessen. Möglicherweise ist das der Hintergrund, denn er spricht ja davon, ich will mich nicht verunreinigen. Also irgendwie hat er den Eindruck, er verunreinigt sich damit. Möglicherweise ist das aber auch noch was anderes, dass er nämlich vielleicht an dieser Stelle einfach einen Akzent setzen will, obwohl ich hier jetzt gezwungen bin, im fremden Land, am fremden Königshof zu sein, ich will nicht bei allem mitmachen. Ich will auch einen Akzent setzen, dass ich bereit bin, für Gott auf etwas zu verzichten, was ich jetzt vielleicht als Assimilation übernehmen könnte. Ich will mich immer daran erinnern, dass ich doch auf der Seite Gottes bin. Ich will vielleicht auch bewusst auf etwas verzichten, also fasten in gewisser Weise, Gott zuliebe. Vielleicht steckt auch sowas dahinter. Also es kann ja leicht dabei sein, jetzt hast du immer Schlemmereien, nicht immer tolles Essen, weil der König hat ja das Beste bekommen. Und wenn du das auch noch nimmst, du gewöhnst dich viel zu schnell daran, dass du jetzt am Könighof bist und vielleicht irgendwann macht dir das gar nichts mehr aus. Du vergisst Gott. Möglicherweise ist auch sowas dahinter. Also eine Art eigene Positionierung dabei. Wir wissen es nicht. Es wird in der Geschichte auch nicht genau beschrieben. Das, was beschrieben wird, und das ist ja auch eine Herausforderung für uns, ist, er sieht eine Ungerechtigkeit, er will sie nicht tun, obwohl sie für ihn Probleme bedeuten, denn er muss jetzt verhandeln, er muss sich dazu stellen, er hat persönliche Nachteile, nämlich nach der damaligen Vorstellung bekommt er das schlechtere, einfachere Essen und dann ist er aber bereit, damit zu sprechen, versuchen zu überzeugen, also Leute da mit ins Boot zu nehmen. Also wo glaube ich, wo wir merken, auch in einem ungerechten Staat, in einer ungerechten Umgebung oder einem Arbeitsplatz, wo ungerechte Sachen laufen, ist der Daniel jetzt nicht einer, der einfach provoziert oder der einfach das so aufeinander knallen lässt, sondern der probiert, Gespräche zu führen und den Mann zu überzeugen. Und was Gott ja macht ist, weder lässt er ihn sterben, sondern Gott segnet die Treue des Daniel und macht es hinterher so, dass obwohl alle erwarten, der müsste jetzt schwächer aussehen oder nicht mehr so schön aussehen oder so, dass er schön aussieht. Denn hier wird ja nicht gesagt, dass das durch die Gemüsenahrung kommt, sondern hier wird ja in der Geschichte gesagt, das kommt durch einen Eingriff Gottes. Also nicht, dass wir es falsch verstehen. Hier wird ja gesagt, Gott hat ihn. Genauso wie am Ende, dann wo er vor den König geführt wird, da können wir ja nicht sagen, ja, der ist jetzt so klug, weil er immer Gemüse gegessen hat. Ich meine, das wäre dann eben so diese Ernährungstheorie. Aber die geht es hier ja gar nicht. Geht nicht um gesunde oder ungesunde Ernährung, sondern hier wird gesagt, er ist so weise und so klug. Und das wird dann ja später im nächsten Kapitel auch deutlich, wo er dann die Träume des Königs deuten kann wie kein anderer. Das liegt ja nicht an seiner Ernährung, sondern es liegt an seiner Treue und seiner Verbindung zu Gott. Und Gott offenbart ihm ja, was dahinter steht. Und genauso ist es hier auch. Also warum ist er so klug? Nicht wegen der Ernährung, sondern wegen seiner Verbindung zu Gott und dass Gott das segnet, dass er treu ihm gegenüber geblieben ist jetzt 3 Jahre. Das ist der entscheidende Punkt. Und genauso ist das doch auch dann bei uns in unserem Leben, wenn wir merken, hier wollen wir nicht mitmachen. Also eine erste Stufe in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in der Politik oder sonst wo, ist ja, dass wir es erstmal erkennen, dass wir anders sein sollten. Wenn wir jetzt ein bisschen uns vergleichen mit Daniel, wir sind eben keine Sklaven, glücklicherweise nicht. Aber wir leben auch in einem Staat, der gerne möchte, dass wir als Christen uns assimilieren. Also das heißt, Christen werden zunehmend in der Gesellschaft als Fremdkörper betrachtet. Und zwar als Fremdkörper, der irgendwie ärgert. Die sind anders. Also jetzt wissen doch alle, dass Gender cool ist. Nur so ein paar Christen, die merken das immer noch nicht. Die sind noch etwas hinterm Mond, also die müssen jetzt mit sanfter Gewalt dazu gebracht werden, dass sie das auch noch sehen. Ja, und sanfte Gewalt ist halt, dass wenn du normaler Medienkonsument bist, dass dir fast in jeder zweiten Talkshow oder du gehst ins Museum und dann kommt eine Drag Queen, nicht, hatte ich jetzt neulich beim Spiegel gelesen, und die führt dich dann da durch und ist alles dann lustig und so. Also Drag Queen, nicht, wenn ihr es nicht kennt, heißt ja so ein Mann mit Bart, aber dann Kleidchen und geschminkt und so etwas, nicht, und findet das richtig cool und so. Und jetzt wollen sie uns auch gezeigt werden, hey, das musst du auch cool finden. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir dann diese Menschen irgendwie verachten oder hassen, sondern das, was wir sehen müssen, ist das System, was dahinter steht. Die Ideologie, die dahinter steht, die ist das Problem. Nicht der einzelne Mensch. Diese einzelnen Menschen, die davon betroffen sind, sind häufig eher die Opfer dieses Systems. Das heißt, die sind auch dahin getrieben worden und deshalb empfinden sie und fühlen das so und leiden wirklich darunter. Und an denen sollte man seinen Ärger nicht auslassen, das wäre ja vollkommen daneben. Aber das System, was dahinter steht, Menschen von der Orientierung von Gott wegzubringen und ihn in Desorientierung zurückzulassen. Und so ist ja auch kein Wunder, wenn du heute nachliest, in Jugendstudien ist es so, obwohl Jugendliche heute so sicher leben, so reich leben, so gut gebildet leben, so frei leben wie nie zuvor in der deutschen Geschichte, fühlen sie sich vollkommen verunsichert und überfordert. Und da merken wir, und das sagen auch Soziologen, sagen auch Psychologen, das liegt in erster Linie an der gesellschaftlichen Verunsicherung, weil alle festen Maßstäbe weggenommen werden. Ständig wird gesagt, ja, mach, was du willst, du bist da. Und viele Leute sind total überfordert. Und dann kommt noch der äußere Druck. Die Welt ist knapp vor dem Untergang wegen Putin oder wegen Trump oder wegen der Klimaerwärmung oder wegen der Wirtschaftskrise. Jedenfalls alles kurz vor knapp, alles vor kurz vorm Ende. Obwohl die meisten Menschen das in ihrem Alltag gar nicht erleben. In ihrem Alltag, sie haben genügend zu essen, die meisten Leute in der Umgebung sind nett und so, kaum jemand muss auf der Straße leben. Also im Alltag erlebt man das eine, aber man fühlt etwas anderes. Und da versucht der Staat uns heute zu assimilieren, also uns mit hineinzunehmen. Du sollst jetzt nicht mehr dieses Christliche, das ist jetzt ärgerlich und ist ja sehr erfolgreich. Ihr merkt ja, überall flächendeckend leeren sich die Kirchen und nicht nur die Landeskirchen, auch die Freikirchen, weil Leute sehen sich plötzlich an, ich will sein wie alle anderen. Ich will auch mit dabei sein, weil das weltliche Leben ist doch so cool und so locker und keine Schranken mehr und so. Und genau das sind die Assimilationsversuche, der Daniel auch ausgesetzt worden ist. Und die hätte ja nachgehen können. Er hätte eine große Nummer werden können in Babylon, vielleicht nicht ganz bis an die Spitze, hätte dann irgendwann sich eine eigene Villa bauen können, wenn er sich bewährt hätte, hätte viel Geld verdienen können, wäre anerkannt als Mitglied der babylonischen Gesellschaft und endlich hätte er auch gemerkt, dass doch die babylonischen Götter wichtiger sind als die israelischen, denn die haben doch versagt und so. Und viele Leute haben das hier getan damals in Israel. Das heißt, es waren ja gar nicht alle wie Daniel. Das, was uns von Daniel berichtet wird, war ja die Ausnahme, sondern da war einer innerlich resistent gegen diese Assimilierungsversuche. Und genau dazu will uns Gott ja herausfordern und dafür ist uns das Beispiel des Daniel gegeben, dass da, wo die Gesellschaft versuchen will, dich zu assimilieren, weg von Gott zu ziehen, durch nette Versprechungen, durch etwas Druck, durch das Gefühl, du bist nicht ganz auf der Höhe der Zeit, dem zu widerstehen. Und zwar jetzt nicht mit bitterem Gesicht, bösartig, sondern zu sehen, wir haben etwas Besseres, auch wenn die Gesellschaft uns jeden Tag versucht zu vermitteln, du hast das Schlechtere, du bist altmodisch, du bist eingeengt und wir sind doch bunt und frei und vielfältig und so. Lass dich davon nicht blenden und täuschen. Genauso wie Daniel sich nicht getäuscht hat von all der Pracht und Großartigkeit am babylonischen Hof. Und wenn du Beschreibungen siehst, historische, ja dann war Jerusalem eine Provinzstadt gegen Babylon. Babylon war wirklich großartig und reich und jeder Luxus war da und jede Vergnügung war da. Und es wäre viel naheliegender, wie andere Juden, sich da zu assimilieren und mitzumachen. Und Daniel sagt eben an der Stelle, nein. Allerdings, er steigt auch nicht aus in irgendein Kloster, zieht sich nicht in die Wüste zurück, kann er ja auch gar nicht, sondern er merkt, er ist in dieser Welt, die er sich nicht ausgesucht hat. Und darin nimmt er sogar seine Verantwortung wahr. Er macht ja seinen Job am Hof des Königs und das merken wir, tut er die ganze Zeit auch über. Aber innerlich und dann, wenn es drauf ankommt, stellt er sich ganz deutlich zu Gott, zu dem, von dem er weiß, dass er sein Volk erwählt hat und dass er in der Geschichte handelt. Und ich glaube, da ist Daniel ein Vorbild auch für uns, dass wir dann sehen, an welcher Stelle können wir denn auch Nein sagen? Unsere Aufgabe ist es nicht in erster Linie, den Staat zu stürzen. Das tut Gott schon von selbst, wenn es dran ist. Unsere Aufgabe ist auch nicht zuerst einen Meuchelmord auf einen Politiker auszuüben, den wir nicht mögen. Oder irgendwie jetzt eine gesellschaftliche Veränderung anzustoßen. Da wusste Daniel, ist nicht mein Job, sondern das fängt doch im Herzen des Menschen an. Und das Wichtigste, was die Menschen brauchen, sind nicht neue Gesetze, sondern ein neues Herz. Und ich hoffe, dass wir das alle als Christen wissen. Äußere Gesetze werden höchstens dazu führen, dass Leute gezwungenermaßen irgendwelche Normen einhalten. Das gab es früher schon. Ja, früher haben manche Leute bestimmte Sünden nicht getan, aber nicht aus Einsicht und Überzeugung, sondern aus staatlichem Druck. Und das ist aus Gottes Sicht, bringt das gar nichts. Das ist ja so wie die Pharisäer. Die haben auch die Bevölkerung geknechtet und jetzt dürft ihr nicht mehr am Sabbat und das nicht mehr. Und Jesus sagt ganz deutlich, ey, was bringt denn das? Das ist rein Äußerlichkeit. Von außen, da seid ihr wie weißgetünchte Gräber und innerlich voller Totengebeine. Das bringt ja nichts. Euer Herz muss verändert werden. Und da sind wir hoffentlich als Christen Herzensspezialisten. Und das, was wir machen sollen, ist nicht von außen neuen Druck aufbauen durch Gesetze oder Politik, sondern Menschen dabei zu helfen, dass sie Gott kennenlernen, derjenige, der das Leben verändert, das Sinnen, das Denken, das Fühlen, der das Herz der Menschen verändert. Und nur wenn das in deinem Leben stattgefunden hat, dann folgst du wirklich Jesus nach. Wenn du einfach eine Liste von 10 oder 20 Punkten erfüllst, auch die moralisch sind, die vielleicht besser sind als deine Umwelt, dann ist eher die Gefahr, dass du zu einem Pharisäer mutierst als zu einem Nachfolger Jesu. Denn das konnten die Pharisäer auch gut. Also erinnert euch da im Tempel, nicht, wenn der Oberpharisäer sagt dann, also im Gleichnis Jesu, danke, dass du mich nicht gemacht hast wie diesen Sünder, nämlich den Zöllner, nicht, sondern ich bin doch ein guter Mensch. Und am Ende, ihr wisst ja, da fragt Jesus, ja, was meint ihr, wer ist jetzt gerechtfertigt nach Hause gegangen? Ja, und nicht derjenige, der besser gelebt hat. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt die anderen verachten und uns dabei besser fühlen. Hoffentlich handeln wir besser, ja. Aber hoffentlich kommt das bessere Handeln nicht aus Selbstgerechtigkeit oder Verachtung, sondern aus der Liebe zu Jesus und dass die anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben, diese Liebe auch spüren. Und das war bei Daniel der Fall. Dort haben hingeschaut und die haben gesehen, der Daniel nimmt seinen Job ernst, der Daniel nimmt auch Gott ernst, wenn es drauf ankommt. Und wenn es wirklich drauf ankommt, wie bei der Löwengrube, Jahre später, dann ist er selbst bereit, wenn es um Todesgefahr geht, dazu zu stehen. Aber das tut Daniel nicht, wo es um Gesellschaftstransformation geht. Da geht es nicht um ungerechte Steuergesetze oder so, wo er sagt, nein, diese Steuergesetze. Da geht es darum, darfst du noch zu Gott beten? Und wenn es dabei ist, ja, da gibt es natürlich auch bei Christen kein Vertun. Nicht? Also wenn irgendeine staatliche Instanz sagt, du darfst nicht mehr in der Bibel lesen, du darfst nicht mehr Christ sein, du darfst nicht mehr beten, ja, dann gibt es keine Verhandlungsmasse. Da hat Daniel auch nicht mit zugestimmt. Wenn es aber darum geht, du bekommst einen neuen Namen, sogar einen heidnischen Namen von heidnischen Göttern, Daniel murrt nicht. Er übernimmt es einfach. Ist so, ich kann nichts machen. Ich bin Sklave am König eines ungerechten Herrschers, sorge sogar noch mit dafür, dass seine Herrschaft bestehen bleibt. Ich kann nichts machen, okay, das ist halt jetzt so. Aber Gott nicht mehr zu ehren, selbst in meinem Leben nicht nach den Ordnungen Gottes zu leben, das geht nicht. Und da ist die Herausforderung für uns auch, in einer Umwelt, die uns dazu treibt, wo das dann verlockend wirkt, so zu leben, wie Ungläubige leben. Und wie immer mehr Christen dem auch erliegen und sagen, ist doch auch ganz cool. Und jetzt, ich lese nicht mehr in der Bibel und ich lebe nicht mehr nach den Ordnungen Gottes und ich lasse mich scheiden oder was weiß ich. Und ich lebe ja immer noch. Es ist immer noch gut, das Essen schmeckt mir immer noch gut, der Urlaub ist immer noch schön, das Auto fährt noch genauso gut. Und genau das ist die Verführung. Das hätte Daniel tun können, sagt er, nein, ich versuche in meinem Leben Entscheidungen zu treffen, die nach den Prinzipien Gottes gehen, auch wenn ich den Staat nicht verändern kann oder nur bedingt verändern kann. Und dann probiere ich es aber auch mit einer friedlichen Art und Weise. Und wir sehen dann am Ende ist es ja so, dass Gott die Treue belohnt. Und zwar die Treue belohnt einerseits, indem er beisteht und Kraft gibt dafür und andererseits, dass er sogar noch irdisch gesegnet hat, obwohl er es ja nicht mehr tun müsste. Denn am Ende der ganzen Geschichte ist nicht nur Daniel überlebt, sondern plötzlich Daniel und seine Freunde, da steht, sind 10-mal klüger und weiser als alle die anderen Leute, die da versklavt worden waren, die eben scheinbar dieser Assimilationsversuche nicht standgehalten haben, die sich angepasst haben, zu Mitläufern geworden sind. Und das geht eben nur durch dieses Treue, immer wieder bei Jesus zu sein, auch wenn wir das äußerlich nicht immer spüren oder sehen. Wenn das äußerlich manchmal so aussieht, du bist jetzt der Dumme, du verstehst halt nicht, wie das läuft, dass du trotzdem dabei bei Gottes Offenbarungen bleibst, bei dem, was er dir in deinem Leben deutlich gemacht hat. Und dieses Grundmuster, das wiederholt sich ja bei Daniel ständig. Das ist dann, schon bald kommt da ja die Geschichte mit dem Standbild und den Freunden. Und da ist dann ja wieder genau dasselbe. Also sie gehen an diesen Ort, sie hätten sich auch weigern können, ich gehe gar nicht dahin oder ich diene dem König gar nicht, der so eingebildet ist, da sagen sie noch nicht nein. Aber wenn es persönlich darauf ankommt, bist du bereit, vor diesem Götzenbild niederzuknien, wenn dann die Posaunen und die Trommeln und die Pauken und die Sackpfeifen und was da noch alles gesagt wird, wenn die ertönen, dann werft euch alle nieder vor dem großen Standbild Nebukadnezars und dann sagen sie nein. Das braucht sehr mutig, aber hier ist mutig für dich. Also das heißt, du entscheidest vor Gott, dass du dabei nicht mitmachst, auch wenn alle anderen das tun. Und die Konsequenz, die wir dann lesen, war ja eindeutig. Ne? Hier ist der große Feuerofen. Wir fragen uns, woher kommt der? Höchstwahrscheinlich war der dort gebaut worden, um das große Standbild zu errichten. Da hat man Ziegel drin gebrannt. Denn dafür hat man große Räume gebraucht. Und die mussten ordentlich angeheizt werden. Ne? Das sollte dann so über 1000 Grad warm werden. Und wahrscheinlich war dieser Ofen noch von der Bauphase übrig. Und dann hat man gesagt, ja, der wird jetzt gleich für die Todesstrafe benutzt. Und dann werden die reingeworfen. Und die sagen ja noch ganz mutig, dem Nebukadnezar kurz vorher, egal ob uns Gott retten wird oder nicht, wir tun das nicht. Also ich lese das ja immer mit dem Wissen, dass sie nachher überleben. Das hatten sie ja damals nicht. es hätte genauso gut für sie auch schief gehen können. Und in ganz vielen Fällen, heute auf der Erde, wo Menschen sich zu Jesus stellen, geht es schief, irdisch gesehen. Also das heißt, wo Gott nicht übernatürlich eingreift und sie sterben lässt. Das ist ja auch bei Petrus und Paulus so. Naja, Petrus in Jerusalem spaziert aus dem Gefängnis heraus. Und Paulus spaziert auch aus dem Gefängnis heraus, als er dort festgenommen wird in Philippi. Und aber dann, 64 nach Christus, beide sterben in Rom den Märtyrertod. Da hat Gott dann nicht eingegriffen. Da merken wir, Gott tut das nicht immer. An dieser Stelle greift er ein. Also du musst nicht damit denken, dass Gott dir immer eine Garantie gibt, dass wenn du treu zu ihm stehst, wird alles am Ende für dich glorios ausgehen. An manchen Stellen ja, Gott verherrlicht sich, aber an manchen Stellen lässt er das auch zu. Ich gehe davon aus, dass er auch dem Paulus und dem Petrus bis zum Ende treu gewesen ist und ihm Kraft gegeben hat, auch diese Leiden zu erleiden, also da beständig zu sein. Aber da, in diesem Fall, bei den Freunden von Daniel, da greift er ein. Ja, und dann gehen wir, geht das Ganze ja weiter und dann so gegen Ende des Lebens, da ist dann nochmal diese Probe mit den Löwen, also wo er vor die Löwen geworfen wird. Übrigens, wenn wir das Buch Daniel lesen, sollten wir auch nicht ganz vergessen, in gewisser Weise könnten wir das Buch Daniel auch nennen, das Buch der Liebe Gottes zu Nebukadnezar. Weil ich finde es auffällig, dass nämlich, wenn ihr darauf achtet und das Buch Daniel durchlest, dass immer wieder Gott dem Nebukadnezar, diesem üblen Kerl, diesem Diktator, diesem Menschenschinder oder so immer wieder eine Chance gibt. Und so Stück für Stück wird dessen Herz weich. Und erstmal kommt es ja, zum Beispiel bei der Deutung des Traumes, nicht? Als er den Traum deutet, dann sagt er am Ende, niemand soll jetzt irgendwas gegen den Gott von Daniel sagen, weil der hat sich erwiesen, der ist ganz groß. Da merkt man, immerhin eine gewisse Einsicht, da hat Gott schon was verändert. Aber da ist es dann noch der Gott Daniels. Dann so am Ende lesen wir dann, nachdem er eben dann wie ein Tier auf der Weide gewesen ist, dann redet er plötzlich von seinem Gott. Da hat sich was verändert. Also ich glaube, hier ist es auch, dass Gott diesem üblen Kerl, dem wir wahrscheinlich alle den Tod an den Hals gewünscht hätten, dass er ihm immer wieder eine Chance gibt. Und am Ende scheint es fast so, als ob er sich gegenüber diesem Gott Daniels, dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, geöffnet hat. Wobei das für mich dann wieder so ein typisches Beispiel ist, wie Gott anders denkt und fühlt als wir. Wie Gott selbst ganz üblen Kerlen die Chance zur Umkehr gibt. Und wenn es gerade im Augenblick irgendwelche üblen Kerle gibt oder Frauen gibt, an die du denkst, sagen wir in der Politik, in der Wirtschaft oder sonst was, du denkst, boah, wenn die endlich weg wären. Ich meine, erstmal gib dich nicht der Illusion hin, wenn die weg wären, dann kommen noch schlimmere. Also manche denken, ja, wenn der weg wäre, dann wäre alles glücklich. Ja, das haben die Leute in der Weltgeschichte immer gedacht. Da kam der nächste Diktator, noch ein üblerer Kerl. Also diese Hoffnung gib lieber auf dabei, das wird kommen, wenn Jesus kommt, wenn er seine Herrschaft aufbaut, dann wird das alles anders sein. Aber meistens die neuen Diktatoren, die benennen immer die Fehler der Alten und sobald sie selbst an der Macht sind, machen sie genau dasselbe Zeug. Also von daher, sei lieber realistisch als Christ, sonst wirst du immer wieder enttäuscht. Aber denk daran, Gott liebt auch diese Leute, die dich so wahnsinnig ärgern. Gott liebt auch diese Leute, die richtig viele Fehler machen und andere quälen und falsche politische Entscheidungen treffen. Gott liebt die auch und will denen nachgehen. Und was er will, ist nicht zuerst, wie wir im Alten Testament lesen, der Tod des Sünders, sondern seine Umkehr. Bei Nebukadnezar, ich glaube, wenn wir das genau lesen, ihr könnt das gerne nochmal nachlesen, ich meine das so zu erkennen, dass am Ende da wirklich so eine Veränderung, eine Herzensveränderung bei Nebukadnezar ist, nachdem er merkt, all diese Macht, all diese Gewalt hat ihm nichts gebracht, aber dann Gott hat ihn so gedemütigt und er brauchte das auch, um die Größe Gottes zu erkennen, und wo er merkt, dieser Gott, den der Daniel, der jetzt so enger Mitarbeiter ist, kennengelernt, das ist wirklich der wahre Gott, das ist der, dem man dienen und nachfolgen muss. Und so sollten wir auch mit dem Widerstand umgehen, mit den Leuten, die uns ärgern. Nicht nur, dass wir darin sehen, möglichst weg und möglichst Gott strafe sie oder so, sondern das Eigentliche, was sie ja brauchen, ist, die müssen Gott auch erfahren. Das sind arme, irregeführte Leute, die anderen schaden, selbstverständlich. Und das ist schlimm und da dürfen wir auch dafür beten, dass das sich verändert. Aber lasst uns nicht vergessen, auch diese Leute brauchen Jesus, die brauchen innere Herzensveränderung. Und ihr werdet merken, wenn ihr nicht so denkt, dann wird es bei euch nämlich Verbitterung auslösen. Und ich kenne einige Christen, die sind aufgrund von politischer, wirtschaftlicher, sonst welcher Lage verbittert. Verbittert für den Arbeitsplatz, verbittert von Verwandten, verbittert von der Politik. Und das merkt man denen auch, allein wenn du mit ihnen sprichst. Und das ist nicht, was Gott will. Sondern Gott will, dass wir hoffnungsfroh in die Zukunft hineinschauen, weil wir wissen, er ist der Lenker der Weltgeschichte. Wenn du manchen Christen zuhörst, dann hast du den Eindruck, naja, die Hand ist fest, die Welt ist fest in der Hand des Teufels. Nicht? Und Gott ist was weiß ich wo. Nein, Gott ist da. Wir lesen doch ganz deutlich, auch im Buch Daniel, was lesen wir da? Gott ist es, der Könige einsetzt und absetzt. Wenn wir das glauben, dann können wir beruhigter in die Geschichte hineinschauen, auch beruhigter mit der Geschichte umgehen. Ja, wir sollten uns ärgern über viele Politiker, die Sachen machen, die sind vollkommen falsch, widersprechen jede Vernunft. Also bei manchen Sachen, ich nenne jetzt nichts Konkretes, da denke ich mir, ja, das muss doch jeder wissen, dass das so nicht geht. Aber scheinbar, du kannst irgendein wichtiger Politiker sein und du merkst es trotzdem nicht. Vielleicht liegt es sogar schon daran, dass Gott manche Herzen verstockt hat. Wer weiß, ne? Aber bei all dem, egal wie sehr du dich ärgerst, möglichst auch wenn du mal in den Medien irgendwas liest, dann bleib nicht beim Ärger stehen, sondern geh zum Gebet über. Und nicht zum Gebet, lass ihn bald sterben, sondern führe ihn zur Einsicht und gib ihm Weisheit und führe ihn zu dir. Und wir gehen doch davon aus, dass Gott auch die Herzen dieser Menschen erreichen kann, die im Grunde genommen genau solche Menschen sind wie du und ich. Auch wenn sie häufig auf der Titelseite stehen, im Grunde genommen sind sie so wie du und ich. Sie brauchen genau dasselbe. Sie sind genauso verzweifelt. Manche haben eine schlechte Ehe, an der sie leiden. Manche sind von ihren Kindern verlassen. Manche leiden unter Krebs oder so. Genauso. Und unter Krebs stirbst du genauso, ob du Bundeskanzler bist oder ob du einfacher Mensch bist. Also da merken wir, da bist du alles an derselben Stelle. Und wir müssen diese Menschen dahinter sehen. Vielfach sind diese Menschen nämlich sehr einsame Menschen. Ich habe einige Leute kennengelernt aus der höheren Politik, auch aus der höheren Wirtschaftskreise und häufig sind die sehr, sehr einsam und zwar deshalb, weil sie wissen, die meisten Leute, die zu ihnen kommen, die wollen nur irgendetwas und dann schottest du dich ab, du weißt nicht mehr, wem du vertrauen kannst oder nicht, misstraust bei jedem, der dir deine Position streitig machen kann und viele dieser Menschen leiden darunter, was sie natürlich nie in den Medien so zeigen würden, weil dann würden sie ja gleich angegriffen von den Wölfen und niedergemacht und so, also tun sie dann, dass alles in Ordnung sei, aber sehe dahinter auch die Menschen, die gegen Gott handeln, die ihr Leben kaputt machen, andere Leben kaputt machen, aber bete für sie. Manchmal musst du eher Mitleid mit ihnen haben, weil sie so arm sind, dass sie Gott da nicht kennen und ihr Leben und anderen schaden. Also bete für sie und vertraue auf Gott, der da ist. Lass dich nicht runterziehen durch negative Nachrichten in der Politik oder der Gesellschaft, dass du dann fertig bist und denkst, alles ist am Ende und es geht alles mit dem Bach ab oder so. Sondern wir wissen, Gott ist derjenige, der am Ende zu seinem Ziel kommt, egal was Menschen machen und egal was der Teufel will. Und darauf vertrauen wir und deshalb beten wir, wie im Vater unser dein Reich komme. Und deshalb beten wir wie am Ende der Offenbarung, Maranatha, Herr Jesus, komm bald, weil wir wissen, das ist das eigentliche Ziel, auf das wir zuleben. Und das wird realistisch genauso kommen, wie alles andere, was in der Bibel vorhergesagt worden ist. Und das kann uns einen positiven Blick in die Zukunft geben, auch wenn wir erstmal jetzt nur momentan die negativen Sachen sehen und die uns fertig machen können. Also deshalb übt Widerstand. Aber der Widerstand, den du üben sollst, ist in erster Linie nicht das Ermorden des Politikers, sondern dein Widerstand ist in erster Linie das Kämpfen gegen die Versuchung in deinem eigenen Leben. Nämlich die Versuchung, so zu werden, wie der übrige Teil der Menschen, die Gott nicht kennen, auch. Und das hat Daniel gemacht. Das hat er an dieser Stelle mit Diplomatie gemacht, mit Gespräch gemacht, mit Gottvertrauen gemacht. Er hat an der Stelle, da will ich nicht mitmachen, an der Stelle kann ich nicht mit Ja sagen, weil es aus irgendeiner Sicht Gott nicht entspricht, wie bei dem Beten, nicht in der Löwengrube. Ich kann nur zu Gott beten, ich kann zu keinem anderen. Und egal, wenn die das sagen und auch wenn der Tod angedroht wird, ich bleibe dabei treu. Aber in anderen Punkten, da hat er einfach in einem nichtgläubigen Staat mitgemacht und hat sich da auch von den Sachen gebrauchen lassen, in dem Rahmen, was jetzt als Politiker halt, der er ja war, als Oberhaupt der Provinz Babylon, was dann eben dran gewesen war. Ja, ich glaube, an der Stelle können wir von Daniel lernen, das war ja heute Morgen auch die Frage, also wie gehen wir um mit der Gesellschaft, in der wir leben? Und da dürfen wir, glaube ich, jetzt nicht in irgendwelche Radikale hineinfallen, müssen ernsthaft die Situation sehen, dürfen nicht einfach alles schön färben, aber sollen auch nicht als alles nur schwarz sehen, uns fertig machen lassen und das Vertrauen auf Gott wegwerfen, was er uns geben will, was wir ja gerade brauchen in schweren Zeiten. Also wenn wir jetzt nur schauen auf das, was negativ läuft, verlieren wir diesen Blick und diese Freude, Jesus nachzufolgen. Und das merken auch die Menschen unserer Umgebung. Und es braucht heute niemanden mehr jemanden, der die Welt noch schwärzer malt, als sie ist. Ich habe euch ja gesagt, nach Studien, Jugendliche sind schon so fertig genug, dass sie ständig mit negativen Nachrichten bombardiert werden. Die Welt geht unter, weil Trump gewählt wird. Die Welt geht unter wegen der Klimaerwärmung. Die Welt geht unter wegen, was weiß ich, den Chinesen oder den Russen oder sonst irgendwas. Und das macht Leute richtig fertig. Leute kommen in Depressionen. Wenn du dann als Christ noch kommst, dann ist es ja noch viel schlimmer, als du denkst. Weil jetzt ist auch noch da der Antichrist und das, was ich für alles da passiert. Dass weder wollen das die Menschen, noch brauchen sie es, noch ist es die biblische Botschaft, sondern die ist ja eben gerade sowohl bei Daniel, auch wenn du Sklave bist, Ich bin bei dir. Du bist da nicht alleine. Ich werde dir helfen. Und wenn es darauf ankommt, ich werde das Herz des Aufsehers verändern, ich werde das Herz des Königs verändern und ich werde dich sogar noch in dem Rahmen, in dem du drin bist, segnen. Der Rahmen verändert sich nicht. Er ist bis zum Ende seines Lebens da gefangen in Babylon. Aber ich bin bei dir. Ich stehe dir bei, wenn du treu zu meiner Sache stehst. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für jeden von uns auch. Also diesen Blick zu haben. Gott ist da, auch wenn wir uns ärgern und negative Sachen sehen. Selbst sich nicht beeinflussen lassen und mitzumachen. Deutlich an dem festzuhalten, wo Gott sagt, wenn er sagt, das ist wahr, dann halt daran fest, dass es wahr ist. Auch wenn 100.000 Menschen in deiner Umgebung was anderes sagen. Sondern wir wissen, das Wort Gottes hat sich bewährt, die Maßstäbe Gottes haben sich bewährt und es lohnt sich, darauf zu bauen. Und das bedeutet, dieses auszuhalten, anders zu sein, auch wenn der Großteil der Umgebung dich davon abbringen will oder du selbst den Eindruck hast, das bringt mir ja nur Nachteile oder das will ich ja nicht. Lerne von Daniel, treu zu sein in deinen persönlichen Entscheidungen, in dein Vertrauen auf Gott und dich nicht irre machen zu lassen oder dich nicht assimilieren zu lassen von einer heidnischen oder atheistischen oder säkularen oder sonst was Umgebung, die es nahebringen will. Damit verlierst du viel, viel mehr kurzzeitig. Mag das vielleicht hinterher gut aussehen, aber langfristig wirst du da ganz viel verlieren. Orientierung, Sinn, Wahrheit, ewiges Leben natürlich auch sowieso. Und deshalb halt daran fest und freu dich darüber. Amen. Ich möchte an der Stelle gerne noch mit euch beten und Gott darum bitten, dass er uns in und den Herausforderungen unseres Alltags hilft und beisteht, so wie er Daniel auch beigestanden hat. Und ja, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir in der Bibel von so vielen Personen lesen dürfen, die unter schönen Situationen, unter schweren Situationen dir nachgefolgt sind. Danke für den Daniel, von dem wir heute und unsere Vorfahren schon seit Jahrhunderten lesen, der entführt worden ist in ein fremdes Land hinein und gemerkt hat, wie du bei ihm bist, wie du ihn nicht alleine lässt, obwohl seine Eltern nicht mehr da sind, Verwandte und Freunde nicht mehr da sind, obwohl da diese heidnischen Götter sind, obwohl der ungerechte König da sind, hat er gemerkt, du bist da und darauf hat er gebaut. Und irgendwie wir freuen uns darüber und wir sehen darin ein Vorbild und eine Motivation. Wir danken dir dafür, dass du ihm diese Sanftmut gegeben hast, in Friede mit dem Aufseher zu reden, dass du ihn gesegnet hast dadurch, dass er treu gewesen ist, indem er gesund geblieben ist, richtig klug geworden war. Danke für auch diesen Mut, dann später dem König Kyros entgegenzutreten und zu sagen, ich will an Gott festhalten, auch wenn es mich den Tod kostet vor den Löwen. Und ich möchte dich bitten, dass uns allen das hilft in den Situationen, Herausforderungen, in denen jeder einzelne von uns ist. Lasst uns die Augen offen haben, dass wir in der Welt sehen, was da schief läuft und nicht die Illusion haben, das wird alles immer besser und schöner, sondern dass wir mit deinen Augen sehen, wo Menschen irregeführt werden, kaputt gemacht werden, ausgebeutet werden, wo ihnen Sinn und Ziel im Leben weggenommen wird. Gib du uns Weisheit, Menschen auf dich aufmerksam zu machen, dass sie merken, das lohnt sich, mit dir zu leben. Und wenn wir merken, dass so viele Leute ohne dich leben, bewahre du uns davor, einfach mitzuziehen, einfach mitzugehen, uns daran zu gewöhnen, diese Maßstäbe und das Denken zu übernehmen, sondern halte du uns nahe bei dir, damit wir damit nicht alles verlieren, sondern dass wir merken in unserem Alltag, da brauchen wir jetzt Kraft von dir, um einmal Nein zu sagen oder um einmal eine Alternative zu nennen, die von dir ist und die Menschen befreien kann und eine neue Perspektive geben kann. Geh du mit uns in die nächste Woche. Du weißt, wie es denn innerlich in uns aussieht von dem einen oder anderen, der eben sehr niedergedrückt ist, der frustriert ist einfach von all dem, was in der Umgebung so läuft. Schenk du dieser Person innerlich neue Freude an dir, diese Perspektive von deinem Handeln, wo du viel größer bist als alle bösen Anschläge des Teufels oder Überlegungen von schlimmen Menschen. Tröste du uns, gib du uns den Blick auf deine Zukunft, die du uns geben willst. Nimm du Schmerzen weg, wenn sie da sind, innere Angst und Unsicherheit weg, weil wir wissen, wenn du einer bist, der Nebukadnezar einsetzen kann und absetzen kann, du bist einer, der auch in anderen Bereichen unseres Lebens eingreifen kann. Wir möchten dich auch bitten, dass wir erfahren in unserem Leben, dass du da bist, immer wieder, dass du da eingreifst und dass du einen Segen gibst, wie du auch bei Daniel den gegeben hast. Lass uns daran erinnern, gerade in der kommenden Woche, wenn wir da Herausforderungen haben, dass wir nicht vergessen, du bist derjenige, der unser Leben in der Hand hat, so wie du das Leben des Daniel in der Hand gehabt hast und da eingegriffen und gesegnet hast. Amen.